Ganz ehrlich, kannst du dir noch eine Wohnung leisten?
Ich zahle doch jetzt 1300 Euro Miete, dann kann ich doch auch für 1300 Euro was finanzieren. Nee, kann ich eben nicht.
Für viele Menschen ist Wohneigentum in Großstädten kaum noch erreichbar. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene Marketing-Team und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 10 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja.
Immer schön, wie du so überlegst, wie viele Jahre war ich
die Jahre passiert.
Also, wir wollen ja heute über das Thema Wohnen reden, hatten wir uns überlegt. Und da frage ich dich jetzt direkt und ganz ehrlich, kannst du dir noch eine Wohnung leisten?
Ehrlich gesagt, nicht in München. Und in Hamburg vielleicht, das ist aber so eine persönliche Entscheidung, dass wir entschieden haben, kein Eigentum zu kaufen. Aber davon mal abgesehen, ist das für jemanden mit einem normalen Einkommen ohne Eigenkapital oder Erbschaft kaum noch realistisch. Und das ist ja auch Kern unseres Themas, also weil wir, wie wir darauf gekommen sind oder wie du darauf gekommen bist, da habe ich eine schöne Studie gefunden. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat 2024 eine Studie herausgegeben, ich zitiere kurz, Generation Miete, junge Menschen wohnen seltener im Eigenheim. Denn immer weniger Menschen können sich eine eigene Immobilie leisten und besonders junge Menschen sind betroffen. Ich habe hier noch ein paar Zahlen. Die Studie oder für die Studie haben Forscher Daten aus dem Zensus ausgewertet und demnach wurden 2024 44% aller Wohnungen von ihren Eigentümern bewohnt. 2011 waren es noch 0,9% mehr. Und besonders jüngere Haushalte sind von diesem Rückgang betroffen. So sank die Wohneigentumsquote der unter 50-Jährigen zwischen 2011 und 2022 um mehr als 4%.
Jüngere Leute.
Ja, unter 50.
Traurig, dass man, aber das ist ja die Wahrheit, ne? Als jüngere Leute, was Wohneigentum angeht, kann man heute nur noch von unter 50-Jährigen reden, während früher die Leute zwischen 20 und 30 überlegt haben, wann sie sich mal Eigentum anschaffen.
Und das trifft ganz gut, denn die unter 50-Jährigen, da haben nur 30,4% Eigentum. Mhm. Und die Älteren, also über 51, da sind es knapp 57%. Also doppelt so viele ältere Menschen haben noch Wohneigentum als die Jüngeren. Und naja, gerade die jüngere Generation, also wir und noch jünger, die sind halt von den stark gestiegenen Immobilienpreisen und den Eigenkapitalforderungen betroffen.
Also wenn wir über Wohneigentum reden, dann reden ja viele Leute, das haben wir gerade schon gemerkt, sehr schnell über damals und heute. Mich würden da wirklich mal konkrete Zahlen interessieren. Helene, hast du da was mitgebracht?
Ich habe ein bisschen recherchiert. Klar, die großen Städte München, Hamburg, Berlin und Köln. Aktuell kostet in München der Quadratmeter ca. 8.200 Euro.
Wow.
Das jetzt mal hochgerechnet. Ich habe das mal hochgerechnet auf eine 70 Quadratmeter Eigentumswohnung und auf eine 100 Quadratmeter Eigentumswohnung. Also 70 Quadratmeter würden da 574.000 Euro kosten und 100 Quadratmeter schon 820.000 Euro. Danach kommt schon Hamburg mit 6.000 Euro den Quadratmeter. Also die 100 Quadratmeter Wohnung kostet dann 600.000 Euro. Dann liegen Berlin und Köln einigermaßen gleich auf. Da kostet der Quadratmeter so 4.900 Euro. Also die 100 Quadratmeter Wohnung läge da bei 490.000 und die 70 Quadratmeter Wohnung so bei 340.000 Euro. Dann habe ich noch ein paar kleine Orte genommen,
weil
ich auch zeigen wollte, wie ist denn das so? Und habe meinen Geburtsort genommen. Also ich komme aus Rees am Niederrhein. Da sind 20.000 Einwohnerstädtchen an der holländischen Grenze. Da kostet der Quadratmeter gerade ungefähr 2.300 Euro. Das heißt, die 100 Quadratmeter Wohnung würde da 230.000 Euro kosten, so im Vergleich zu Hamburg 600.000. Dann gibt es in NRW diesen Spruch, so hier, ja, fahr doch nach Wanne-Eickel, auch so ein winziger Ort in der Nähe von Herne. Da liegt der Quadratmeterpreis bei 2.000 Euro, das ist ein bisschen mehr Ruhrgebiet. Dann habe ich noch mal überlegt, was kenne ich im Osten? Und da weiß ich, hat sich Waren an der Müritz ganz gut entwickelt. Da liegt der Quadratmeterpreis gerade bei 3.000 Euro, also ungefähr 300.000 Euro für die 100 Quadratmeter Wohnung. Und dann ist mir noch, da kommt nämlich eine Freundin her, Schwarze Pumpe eingefallen. Das liegt so im Eck Brandenburg-Sachsen in der Lausitz.
Guter Name.
Und da kostet der Quadratmeter gerade 1.200 bis 1.500 Euro. Also da würde eine 100 Quadratmeter Wohnung nur 120 bis 150.000 Euro kosten.
Das ist ja ein massiver Unterschied.
Ja, und das, finde ich, wird ja auch so oft deutlich, wenn man, also ich habe Freunde, die gesagt haben, oh, sie hätten so gern ein Haus in Hamburg und so und die Familie in Rheinland-Pfalz, die haben da alle Häuschen und dann denke ich mir, ja, das, die haben halt auch alle deutlich weniger bis die Hälfte bezahlt. So, also ich finde, in den großen Städten hat man halt auch einfach eine andere Infrastruktur. Also ich finde, ich wohne ja in Hamburg, weil ich das liebe, dass meine Kinder hier theoretisch alle Musikinstrumente lernen könnten, alle möglichen Sportarten ausprobieren. So das ganze kulturelle Angebot, das habe ich auf dem Plattenland natürlich nicht.
Auch Arbeitsplätze natürlich. Also Arbeitsplätze gibt es teilweise eben auch hier deutlich, also sagen wir mal einfach, das Angebot ist einfach auch größer in der Vielfalt.
Ja, und damit, also daher kommt ja zum Beispiel dieser Strukturwandel in den östlichen Orten. So, also da gibt es keine Arbeitsplätze, das heißt, die Leute ziehen weg. Ich glaube, dass sich das, oder erste Studien zeigen, dass sich das ein bisschen verändert durch die Homeoffice oder die Remote-Arbeit.
Mhm, kann ich mir vorstellen, ja.
Gerade in Corona wurde das nochmal größer, das heißt, da haben Leute Häuser und Wohnungen gekauft, ein bisschen weiter weg, eben weil sie halt von zu Hause arbeiten können. Auch da, das trifft natürlich immer nur die Berufe, wo das möglich ist. Wenn ich jetzt im Supermarkt arbeite oder beim Arzt, dann kann ich nicht von zu Hause arbeiten. Das heißt, da muss ich dann immer noch vor Ort sein. Ja. So, aber so diese ganzen White-Collar-Jobs, wie man sie nennt, die immer mehr von zu Hause gemacht werden können, glaube ich, führen dazu, dass diese Orte vielleicht doch nicht ganz aussterben, sondern dass man dann vielleicht das Häuschen der Mutter, der Oma übernimmt und dann sagt, ich kann auch hier wohnen für viel weniger Geld. Und die Arbeit findet halt in meinem Office statt, in meinem eigenen, aber nicht mehr in der Stadt, wo das Unternehmen angesiedelt ist.
Bei dem, was du aufgezählt hast, Helene, fällt mir auf, dass es Orte gibt wie Waren an der Müritz, wo ich jetzt sage, ist jetzt nicht München oder Hamburg und auch nicht Berlin. Ich war da auch noch nie. Wieso entwickelt sich das denn so positiv?
Das hat ganz viel mit dem Tourismusmarkt dort zu tun. Also die Müritz, die schöne Seenlandschaft, deswegen gibt es viele Ferienwohnungen oder immer mehr Ferienwohnungen. Und deswegen sind dort insgesamt die Preise gestiegen. So die 3.000 Euro pro Quadratmeter, das ist nicht mehr billig, es ist aber eben auch kein München. So, also im Unterschied zum Beispiel, warum ist Ries, wo ich herkomme, teurer als jetzt Wanne-Eickel? So, das ist so eine Mittelstadtsituation, das ist eine Pendeldistanz zum Ruhrgebiet. Das war in den 90ern auch viel, wo wirklich viele, die im Ruhrgebiet gearbeitet haben, rausgezogen sind, um dann da, um quasi ländlich zu wohnen, aber noch in der Stadt zu arbeiten. Und Wanne-Eickel zum Beispiel ist halt viel näher dran am Ruhrgebiet, also viel industrieller und nicht so idyllisch, wie man das zum Beispiel bei Rees sagt. Also da kommt es immer sehr drauf an. Und wahrscheinlich habt ihr da draußen 1.000 Orte im Kopf, wo ihr herkommt, wo die Familie herkommt, wo ihr auch merkt, so, da hat sich was verändert, entweder im Positiven, also es sind mehr Leute gekommen, es wird gebaut, es wird entwickelt, oder im Negativen, also es sterben immer mehr Menschen, die Infrastruktur lässt nach, Ärzte gehen, Einkaufsmöglichkeiten gehen und es findet so eine Entleerung des Raums statt.
Nun haben wir uns nicht entschieden, nicht zu kaufen und haben tatsächlich gerade gekauft. Und deswegen weiß ich, ein Kaufpreis von, sagen wir mal, 400.000 Euro ist nicht der Endpreis. Kannst du uns mal aufsplittern, was die sogenannten Nebenkosten und dergleichen noch ausmachen?
Ja, gerne. Also neben dem tatsächlichen Kaufpreis kommt immer noch die Grunderwerbsteuer dazu. Das sind so 3,5 bis 6,5%, je nach Bundesland. Also da sind die Bundesländer sehr unterschiedlich. So in Bayern und Sachsen zum Beispiel sind es 3,5%. In NRW, Brandenburg und anderen Ländern sind es 6,5%. So, das ist ein massiver Unterschied. Also bei einer 400.000 Euro Wohnung reden wir über 14.000 Euro Grunderwerbssteuer in Bayern, im Gegensatz zu 26.000 Euro Grunderwerbssteuer in NRW. So, nur dieselbe Steuer, nur eine unterschiedliche Postleitzahl. Also das kommt noch on top. Dann kommen noch die Notarkosten. Das sind so 1 bis 1,5%. Die zahlt auch die Käuferin. Dann kommt der Grundbucheintrag. Das sind auch nochmal 0,3 bis 0,5% des Kaufpreises für die Auflassung und die Eintragung der Grundschuld, wenn man das Haus, die Wohnung finanzieren muss. Dann kommt die Maklerprovision, wenn denn eine fällig wird, bis zu 3,57%. Die teilen sich Käufer und Verkäufer seit 2020. Das ist die sogenannte Hälftenteilung. Also insgesamt sind die Nebenkosten damit bei 10 bis 15%. Und das alles jetzt ohne Finanzierung. Also da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass ich die 400.000 für die Wohnung jetzt wahrscheinlich nicht im Portemonnaie habe, sondern da einen Kredit für aufnehmen muss. Also da insgesamt kommen nochmal 40.000, wenn wir bei der 400.000 Euro Wohnung bleiben, on top.
Die Nebenkosten, die finanziert die Bank ja nicht mit.
Ja, genau. Die Banken finanzieren in der Regel bis zu 80% des Immobilienwerts. Also 20% Eigenkapital braucht man schon. Und die Nebenkosten musst du komplett aus deinem Eigenkapital bestreiten. Also für die 400.000 Euro Wohnung brauchst du mindestens 40.000 bis 60.000 Euro Eigenkapital nur für die Nebenkosten, bevor die Bank auch nur einen Euro gibt.
Es ist nicht so einfach.
Nee, also es wird halt eigenkapitallastig. So 80, das hängt halt damit zusammen, also es hängt halt immer noch ein Stück weit mit der Wirtschaftskrise 2008, 2009 zusammen, die ja aufgrund von Immobilienblasen geplatzt ist. Und da gab es dann Richtlinien, also wie hoch ist denn der Teil, den Banken finanzieren dürfen. Und da sind wir in Deutschland eigentlich noch echt ganz gut. Also es gibt Länder, in denen hat man Finanzierungen bekommen, wo man nicht 1% getilgt hat. Das heißt, man hat ein ganzes Leben in dem Haus gewohnt und hat aber das Haus nie abbezahlt. Man hat immer nur die Zinsen bezahlt. Das gab es in Deutschland nicht, aber dafür gibt es jetzt halt Regeln, dass das nicht passiert. Das heißt, das führt auch dazu, dass eben nicht mehr 100% oder 110% der Summe finanziert werden können, sondern circa 80. Was halt einfach zu einem höheren Eigenkapitalbedarf führt.
Ja.
Was man auch erstmal haben muss. Und so eine 400.000-Euro-Wohnung, haben wir gesehen, dafür kriegt man in Hamburg eine 70-Quadratmeter-Wohnung.
So ist es.
So, das und um sich die leisten zu können, da kommen wir gleich auch noch drauf, brauche ich ja auch ein gewisses Einkommen. Wie ist das denn eigentlich mit der Rate? Ja, und wenn ich mir dann 70 Quadratmeter leisten kann, dann brauche ich meistens keine 70 Quadratmeter mehr, weil dann habe ich vielleicht schon eine Familie, ein, zwei Kinder, da komme ich mit 70 Quadratmeter nicht mehr so weit.
Das ist so. Gebe ich dir komplett recht. Und Helene, es wird doch immer wieder diskutiert, die Grunderwerbsteuer zu reformieren. Was ist da der Stand? Weißt du das?
Die Grunderwerbsteuer ist generell seit 2006 Ländersache. Seitdem haben fast alle Bundesländer die Sätze erhöht. Nur Bayern und Sachsen sind bei 3,5% geblieben. Thüringen hat 2024 sogar gesenkt von 6,5 auf 5%. Das ist eine absolute Ausnahme.
Und hatte da nicht die CDU im Wahlkampf noch irgendwas versprochen?
Die CDU hat im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025 geschrieben, dass Bundesländer einen Freibetrag von 250.000 Euro pro Erwachsenen und 150.000 Euro pro Kind für Erstkäufer einräumen können sollen. So, das hat er also Ersterwerbende massiv entlastet. Wer also seine erste Wohnung, sein erstes Haus kauft, der hätte diese Entlastung bekommen. Wer dann die zweite, dritte, vierte kauft, nicht. Aber ja, das ist ja eher der kleinere Teil. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD taucht das dann aber nicht mehr auf. Also mal abwarten.
Würde das einen großen Unterschied machen?
Enorm. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat gezeigt, ein Freibetrag von 100.000 Euro würde die Zahl der Erstkäufe um etwa 6% steigern. Und die Grunderwerbsteuer ist ein echter Eigenkapitalkiller, weil sie ja aus eigener Tasche kommen muss. Ein paar Bundesländer experimentieren da schon. Baden-Württemberg hat einen Freibetrag für Familien eingeführt, aber nur bis 60.000 Euro Haushaltseinkommen. Hessen plant das sogenannte Hessengeld. Das sind 10.000 Euro pro Person und 5.000 Euro pro Kind als Zuschuss. Ja, also der Freibetrag in Baden-Württemberg, die 60.000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr für Familien, ist halt auch wirklich nicht viel. Da sprechen wir von einem Haushaltseinkommen von 5.000 Euro pro Monat, was jetzt bei zwei arbeitenden Personen Kindergeld jetzt nicht so viel ist. Also ja, ja. Das wäre jetzt nicht die erste Familie, die sich ein Haus leisten könnte und wo jetzt dieser Freibetrag wirklich dazu führt, dass sie das können. Also das ist schön gedacht, aber am Ende ist es dann nicht nur die Grunderwerbsteuer, sondern auch die anderen Kosten, die weiterhin dazu führen, dass Familien mit so einem Haushaltseinkommen sich wahrscheinlich kein Haus leisten können. Auch wenn es gut gedacht ist und ich das besser finde als so mit der Gießkanne quasi für alle, dass man das von einem Einkommen abhängig macht, sollten Sie da überlegen, ob Sie das noch ein bisschen nach oben anpassen oder progressiver gestalten. Der Bonus ist größer, je weniger man verdient. Und je mehr man verdient, dann wird der Bonus kleiner. Führt aber immer noch dazu, dass Mittelschichtsfamilien sich dann vielleicht endlich mal wieder ein Haus oder eine Wohnung leisten können. Ich habe in der Recherche übrigens auch mal geschaut, wie das denn so in anderen Ländern ist. Also ich hatte schon gesagt, früher wurde da 100% finanziert und eigentlich nie wirklich was getilgt. Und habe mal geschaut, in Großbritannien zahlen Erstkäufer bis zu einem Kaufpreis von umgerechnet etwa 500.000 Euro gar keine Grunderwerbsteuer.
Oha. Mhm.
In Frankreich und den Niederlanden gibt es für Erstkäufer unter 35 ähnliche Erleichterungen. Und Deutschland ist da im europäischen Vergleich eher restriktiv. Und das bei schon einer ohnehin sehr niedrigen Grundeigentumsquote von roundabout 40%. Also im europäischen Vergleich ist das auf jeden Fall das Schlusslicht.
Okay, kommen wir vielleicht mal zu dieser ganzen Finanzierungsfrage. Wer eine Wohnung kauft, der leiht sich Geld. Und was kostet Geld im Moment, Helene?
Im April 2026 liegen die Bauzinsen für eine 10-jährige Zinsbindung bei etwa 3,8-4%. Das klingt moderat und historisch gesehen ist es das auch. In den 1980er Jahren lagen die Zinsen bei 10-13%. Aber nach der Nullzinsära von 2020 bis 2021 oder noch ein bisschen davor, als man Geld für unter 1% bekam, fühlt sich das jetzt wieder extrem teuer an.
Also sagen wir, ich nehme jetzt wieder die 70 Quadratmeter Wohnung in Berlin für, was haben wir gesagt, 340.000, bringe dann eben diese so roundabout 80.000 Eigenkapital mit, wie du vorhin gesagt hast. Also finanziere ich 260.000.
Ja, also 260.000 Euro Kredit, nehmen wir mal 3,9% Zinsen und 2% Tilgung. Dann komme ich auf eine monatliche Rate von etwa 1.256 Euro. Das ist schon eine Hausnummer.
Sie steht einer Miete entgegen. Also ist ja deine Miete, also ne, das ist das, was du für Wohnen zahlst. So. Und das kommt ja auch ungefähr hin, wenn man so guckt.
Nee, nicht so wirklich, weil in meiner Miete ja auch Verschleiß mit drin ist. Da habe ich schon Nebenkosten inkludiert. Ich habe Müllabfuhr, ich habe die Versicherung mit drin, also eine Wohngebäudeversicherung, was man so braucht. Ich habe Teile der Nebenkosten mit drin, Wartung für Feuermelder und so Kram, der ist in der Miete schon drin. Hier habe ich wirklich nur die reine Rate. So, das heißt, diese ganzen Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die kommen halt noch on top.
Ja, ja, die sind meistens in einem Hausgeld, wenn man eine Wohnung kauft, ne, inkludiert und kommen on top auf, also keine Frage.
Das ist nämlich häufig der Punkt, was ich sehe, dass Leute sagen, hey, ich zahle doch jetzt 1.300 Euro Miete, dann kann ich doch auch für 1.300 Euro was finanzieren. Nee, kann ich eben nicht. Also weil eben genau diese Kosten ja trotzdem noch kommen. Und wenn was kaputt geht, also wir mieten, wie gesagt, aus Überzeugung, wenn hier die Toilette kaputt geht oder das Wasser nicht heiß wird, dann rufe ich den Vermieter an und der hat sich zu kümmern. Wenn ich die Wohnung gekauft habe, dann muss ich mich selber kümmern. Das heißt, die Kosten, die dann noch auf mich zukommen, muss ich halt auch irgendwie haben.
Ja, ich bin komplett bei dir und man kann sich da geflissentlich drüber streiten. Ich habe dazu natürlich eine andere Meinung, deshalb kaufen wir ja auch. Aber du hast recht, es ist natürlich immer eine Frage davon, was am Ende im Monat übrig bleibt und ob man sich's leisten kann. Denn ich sehe halt einfach, dass man ein ganzes Leben lang mieten kann und nichts am Ende übrig bleibt. Und so hast du zumindest eine Sache, die am Ende übrig bleibt, nämlich die Wohnung, die ja gerade in Ballungsräumen von großen Städten jetzt nicht so extrem an Wert verlieren, sondern eher zumindest die erste Zeit gewinnen. Aber da können wir auch, wie gesagt, super drüber streiten.
Na, alles gut. Also es gibt ja die zwei Varianten.
Ja, genau, die zu beleuchten. Denn ich glaube, ganz viele Menschen da draußen sehen das verschieden. Also es ist völlig, völlig gut, dass wir da immer mal verschiedene
Meinungen haben. Es gibt ja auch keine richtige und falsche Meinung. Ich verurteile niemanden, der sich entscheidet zu kaufen. Genauso wie ich jemanden verurteile oder bejubele, der sich entscheidet zu mieten. Also am Ende ist es da wieder, glaube ich, man muss eine persönliche Entscheidung treffen und sich überlegen, wo geht denn eigentlich meine Lebensplanung hin?
Ja.
So, und dann schauen, passt das da irgendwie mit rein? Also wie bei jeder Versicherung, die ich abschließe oder nicht abschließe, ist das nichts, wo ich jemandem jetzt raten oder davon abraten würde. Ich finde, man muss halt alle Informationen kennen. Und ich habe halt oft Kunden, die kommen mit, hier, ich zahle 1.300 Euro Miete, dann kann ich jetzt 1.300 Euro Rate zahlen. Und da muss ich halt immer sagen, nee, das geht nicht. So, da sind halt noch andere Dinge, die on top kommen, die man halt einfach betrachten muss. Aber wenn man das hat und wenn man sagt, so, und das passt schon, dann geht das total gut. Also es gibt da zum Beispiel auch eine Faustregel, dass nämlich die Rate für den Kredit höchstens 35% des Haushaltsnettos ausmachen sollte. Also für unser Berlin-Beispiel, die 1.256 Euro Rate, dafür bräuchte man dann ungefähr 3.600 Euro netto im Monat. Und halt eben die 80.000 Euro Eigenkapital. Das ist nicht unmöglich, das ist aber auf jeden Fall schon nicht wenig, sagen wir es mal so. Und die Frage ist halt auch, wie ist mein Lebensstandard? Also habe ich jetzt ja recht viel verdient und habe vorher zur Miete gewohnt. So, dann habe ich vielleicht auch einen gewissen Lebensstandard. Ich fahre zweimal im Jahr schick in Urlaub. Will ich darauf verzichten zugunsten des Eigentums? Das sind alles Überlegungen, die man tun muss.
Und da ist München aber nochmal der absolute Spitzenreiter. Und bei der gleichen Größe, was würde da rauskommen?
Also in München kostet dann dieselbe 70 Quadratmeter Wohnung rund 574.000 Euro. Mit 80.000 Euro Eigenkapital finanziere ich also 494.000 Euro. Da komme ich dann auf eine monatliche Rate von rund 2.388 Euro. Und mit dieser 35% Faustregel bedeutet das ein Haushaltsnettoeinkommen von 6.850 Euro. Das ist für einen Doppelverdienerhaushalt mit mittlerem Einkommen, also ohne Kinder, kaum noch zu stemmen.
Jetzt kommen wir auf den Punkt, den viele kennen, die Diskussion über die Generationen. Ne? Als wir jung waren, da hatten wir ein Haus, jetzt das hat 80.000 Mark gekostet. Aber stimmt das so, Helene? Die jungen Leute sagen heute alles, kann sich heute eh keiner mehr leisten.
Ja und nein. Die Zahlen stimmen, aber der Kontext fehlt. So, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. In der Bundesrepublik der 1960er Jahre war Bauen relativ günstig. Ein einfaches Siedlungshaus, so 100 Quadratmeter, konnte man in den frühen 60ern für 30.000 bis 40.000 D-Mark bauen. Das klingt wenig,
ja.
Aber das Durchschnittsgehalt lag damals vielleicht bei 500 bis 700 D-Mark im Monat. In den 70ern gab es dann die Ölkrise und Inflation, aber die Immobilienpreise blieben in Westdeutschland überraschend stabil. Es gab viel staatlich geförderten Wohnungsbau, hohe Bautätigkeit. Ein Einfamilienhaus kostete in einer normalen Stadt in Westdeutschland Mitte der 70er vielleicht 150.000 bis 200.000 D-Mark, umgerechnet rund 75.000 bis 100.000 Euro in heutiger Währung.
Ja, aber das ist ja jetzt keine inflationsbereinigte Währung, ne? Nee. Und in den 80ern?
Das war interessant. Die Preise stiegen, insbesondere in München, Frankfurt, Hamburg. Und die Bauzinsen lagen bei 9-11%. Das ist mehr als doppelt so hoch wie heute. Das Statistische Bundesamt hat errechnet, dass ein durchschnittlicher Hausneubau 1980 etwa 148.000 Euro kostete in heutiger Kaufkraft. Heute sind es über 430.000 Euro für einen Neubau, also nominal das Dreifache.
Mhm. Aber wenn die Zinsen damals so viel höher waren, war es dann überhaupt günstiger wirklich?
Das ist die entscheidende Frage, die auch Ökonomen mal durchgerechnet haben. Wenn man Immobilienpreis, Zinsen und Einkommen zusammenrechnet, dann waren Immobilien 1981 sogar am schwersten erschwinglich. Das war das historische Tief. Danach wurde es durch sinkende Zinsen und steigende Einkommen über Jahrzehnte leichter. Bis 2022 verkaufen eigentlich günstiger als 1980, trotz gestiegener Preise, weil die Zinsen so niedrig waren.
Ja, stimmt.
Jetzt seit 2022 haben die gestiegenen Zinsen das Pendel wieder zurückgeschlagen.
Also war es für Eltern in der Bundesrepublik nicht unbedingt einfacher?
Kommt drauf an. Also kommt drauf an, wann die gebaut haben. Mhm. Also meine oder gekauft haben, wann das Haus gebaut wurde. Mein Elternhaus ist im Krieg zerbombt worden und mein Opa hat es nach dem Krieg wieder aufgebaut. Mhm. So, das war dann in den 50ern deutlich günstiger als jetzt, wenn jemand in den 80ern neu gebaut hat. Aber das Bewusstsein für Wohneigentum war anders. Also viele haben einfach sehr bescheiden angefangen. Ein kleines Reihenhaus, spartanisch eingerichtet. Ganz viel Eigenleistung beim Bau, muss man auch dazu sagen. Also wenn man so die Geschichten hört, dann hat man früher einfach noch viel mehr selbst gemauert und
beim Dachdecken geholfen. Und was gibt es für Geschichten, oder? Frag einfach nur mal irgendeinen Mann aus deiner Vorgängergeneration und frag ihn, wie war das Haus bauen? Was gibt es für lange und aufwendige Geschichten dazu, bei mir in der Familie auch?
So, und die Preise waren absolut niedriger. Also so das vielleicht ein Stück weit auch so diese psychologische Hürde, die wir uns ja auch schon mal angeguckt haben. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche 500.000 Euro, das gab es halt früher einfach nicht. Das heißt, die Zahl war einfach kleiner. Und es gab halt eben auch sehr aktive staatliche Förderung. Es gab Bausparverträge mit wirklich guten Zinsen. Es gab dann noch die Eigenheimzulage. Das fehlt heute weitgehend.
Ich habe einen Bekannten, der wollte sich genau mit dieser Thematik, weil unsere Generation oft sagt, das ist alles viel schwerer geworden. Und er sagt, naja, für uns sind so viele Dinge viel einfacher geworden. Wenn wir zum Beispiel, wenn ein Hausbauer wissen wollte, wie es Wetter wird, dann musste er dafür beim Wetteramt auch Geld bezahlen, hinfahren, einen halben Tag opfern und so weiter, um wirklich zu wissen, ob er das an dem Tag durchsetzen konnte, was er davor hat. Während das in der heutigen Zeit so viel einfacher ist und das sind so viele kleine versteckte Dinge. Wir haben ja auch so viele Abos, die es damals gar nicht gab.
Sehr spannend, ja, sich das mal genauer anzugucken. Also genauso wie viele Dinge einfacher sind, sind aber dann auch andere Dinge wieder schwerer. Also wenn ich mir angucke, hier bei uns in der Nachbarschaft wird gerade viel gebaut, wie eng getaktet diese Baufirmen sind. So, wenn dann das Wetter nicht mitspielt und ich dann nicht bauen kann, dann habe ich vielleicht wochenlange Verzögerungen, weil die dann in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen sind dann die Arbeiter auf einer ganz anderen Baustelle und können bei mir nicht weiterbauen.
Komplett. Es gibt sehr viele Dinge zu beachten.
Ja, ein ganz großer Handwerkermangel. Ich meine, auf jedem Handwerkerauto, das haben wir auch schon tausendmal gesagt. Ja, also da, glaube ich, sind Dinge einfacher geworden, aber andere auch wieder schwerer. Also ja, sehr spannend, sich das mal anzuschauen.
Fände ich auch, aber das würde zu weit führen.
Das, wie gesagt, ist die wissenschaftliche Arbeit. Wenn er die irgendwann geschrieben hat und veröffentlicht hat, können wir das gerne nochmal aufnehmen. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Aber ja, also in dem Kontext habe ich jetzt zur Vorbereitung des Podcasts keine wissenschaftliche Arbeit geleistet.
Nein, hast du
ich
nicht?
Gebe es
das
zu.
Ist nicht in Ordnung. So. Wir haben ja einen höheren Anspruch. Nein, natürlich nicht. Aber Helene, kommen wir zur Gretchenfrage. Wer kann sich eigentlich heute Wohneigentum leisten? Kannst du das zusammenfassen?
Ja, also wie schon gesagt, in Deutschland ist die Wohneigentumsquote bei rund 40%. Das ist sehr wenig. Also zum europäischen Vergleich nochmal, Rumänien kommt auf fast 96%, Spanien auf 76%.
Wow.
Selbst Frankreich und Italien liegen über 60%. Mhm. Wir sind das Land der Mieterinnen und Mieter.
Und warum?
Ein Stück weit historisch gewachsen und kulturell verankert, würde ich sagen. Mieten hat in Deutschland keinen so negativen Beigeschmack wie in anderen Ländern. Da wird es oft so, also ich sehe auf Insta gerade immer häufiger Memes von irgendwelchen Karens, die Mietern sagen, dass sie doch hier bitte nicht wohnen dürfen, weil das wäre keine Mietgegend, sondern das wäre eine Eigentümergegend und sie könnten ja offensichtlich, wären sie ja schlechter, weil sie sich das Haus ja nicht leisten könnten zu kaufen, sondern nur zu mieten. Also diesen negativen Beigeschmack gibt es bei uns nicht. Also
ja.
Hier, wie wir das vorhin hatten, hier wird keiner verurteilt, ob er mietet oder kauft. So, und es hat aber auch strukturelle Gründe. So, wir haben die hohen Nebenkosten beim Kauf angesprochen, die fehlende Förderung. Es gibt günstige und qualitativ gute Mietwohnungen. Also wir wohnen, wie gesagt, zur Miete auf 160 Quadratmeter in der Doppelhaushälfte. Nebenan wohnen die Eigentümer. Die haben das Gleiche also nochmal gebaut zur Vermietung. Das ist schon einfach wirklich gut.
Mhm.
So, und dazu kommt, wer in einer Großstadt lebt und arbeiten will oder muss, der hat halt kaum noch Chancen ohne Erbschaft oder sehr hohes Einkommen. Ich habe das, glaube ich, mal in einem anderen Podcast schon mal gesagt, also gerade gesagt, wir wohnen hier auf 160 Quadratmeter Doppelhaushälfte. Als der Eigentümer Mieter gesucht hat, hat er auf jede Anfrage zur Miete, hat er ungefähr 10 Anfragen zum Kauf bekommen. Und die Kaufpreise, die ihm da angeboten wurden, lagen halt bei über 1 Million. So, wenn wir das jetzt hochrechnen wollen, dann kommen nochmal 100.000 an Nebenkosten dazu, dann kommen nochmal 3,9% an Zinsen dazu. Das kannst du dir nicht leisten, wenn du entweder nicht extrem viel verdienst. Und das tut man in der Regel noch nicht, wenn man extrem jung ist, sondern dann eher vielleicht in seinen 30ern, in seinen 40ern.
Extrem jung in seinen 30ern, in seinen 40ern. Extrem jung. Naja,
dann, nee, also vorher halt nicht. Ich finde, wenn man wieder auf den historischen Kontext geht, dann haben die Eltern- und Großelterngenerationen, die haben früh geheiratet mit 20 und haben dann ein Haus gebaut. So, das ist halt heute quasi einfach nicht mehr möglich, weil da habe ich noch kein hohes Einkommen. So, sondern das kommt erst mit Beförderung, wie auch immer mit der Zeit. Da bin ich dann schon in meinen 30ern. Das heißt, ich habe dann schon mindestens 10 Jahre gemietet, habe vielleicht gut gemietet, habe mir einen hohen Lebensstandard angeeignet, sodass mein Eigenkapital vielleicht nicht so extrem hoch ist. Das heißt, ohne Erbschaft oder halt, wie gesagt, extrem hohes Einkommen geht es da fast gar nicht mehr.
Was rätst du jemanden, der Wohneigentum anstrebt? Der sagt, ich will aber am Ende meines Lebens in meinem Eigentum wohnen, ich will das in der Rente haben und ich will das auch vererben können an meine Kinder.
Unabhängig jetzt davon, ob das wirklich klug ist. Also weil dann sind wir ja ein Stück weit vielleicht noch vorgelagert, der Punkt, warum macht's für viele Sinn und für andere keinen Sinn. Also wir haben uns zum Beispiel entschieden, dass wir jetzt super gut auf 160 Quadratmetern leben mit 2 kleinen Kindern und Garten. So, aber wenn die Kinder jetzt in 10, 12, 14 Jahren aus dem Haus sind, dann werden wir hier auch sofort ausziehen. Weil was soll ich dann mit 6 Zimmern?
Das ist eine persönliche Entscheidung. Wenn ich meinem Papa jetzt sagen müsste, er müsste aus dem Haus ausziehen, das er mit den eigenen Händen gebaut hat und indem er seine Kinder großgezogen hat, würde der mir einen Vogel zeigen. Ich glaube, das ist völlig, völlig legitim, dass man so denkt wie du. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Aber, also beziehungsweise nee, ich würde niemals auf 160 Quadratmeter wohnen wollen, weil ich müsste das auch putzen. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
Und das kommt dann halt dazu. Also Das ist halt ein Punkt, der in unserer heutigen Zeit wieder ein großes Problem birgt. Dann hast du nämlich Leute, die alleine sind und die dann auf einmal in einem 120 Quadratmeter Haus wohnen, weil sie das quasi mit den eigenen Händen gebaut haben und hier ihre Kinder großgezogen haben. Aber das Haus ist eigentlich viel zu groß. Es muss irgendwie geputzt werden, es muss irgendwie instand gehalten werden. Je älter man wird, desto weniger kann man das. Das heißt, entweder beschäftigt man dann jemanden, der das tut, Punkt 1. Punkt 2 ist, vielleicht muss das Haus verkauft werden, weil Pflege, hatten wir, ist ein Riesenthema. Also Pflegekosten kommen dann nochmal hinzu. Also vielleicht kann das Haus gar nicht gehalten werden oder muss dann an die potenziellen Erben de facto schon vorher verschenkt oder verkauft werden, um da irgendwie eine gewisse Liquidität zu haben. Das heißt, auch da braucht es dann vielleicht Schenkungssteuer, vielleicht, wie gesagt, einen Kaufpreis, den man dann finanzieren muss, um dann den Pflegeplatz von Oma, Opa, Mama oder Papa bezahlen zu können. Und der dritte Punkt ist, dass es in Städten dazu führt, dass einfach Menschen in viel zu großen Wohnräumen leben. Das ist nicht nur im Kaufsektor so, sondern ja auch im Mietsektor. So, wir haben hier in Hamburg eine Menge alte Leute, die in großen Wohnungen wohnen, wo sie extrem wenig für zahlen. Das heißt, die können sich gar keine kleinere Wohnung mehr leisten. Also die wohnen jetzt auf 80 Quadratmetern, viel zu groß, können aber gar nicht in kleinere Wohnungen, weil die kleinere Wohnung viel teurer ist als das, was sie in dieser großen Wohnung an Miete zahlen. So, wir verbauen also auch Familien den Weg, um jetzt wirklich Objekte zu kaufen, weil einfach Leute drin wohnen bleiben, weil sie sagen, ich will das vielleicht vererben. So, also ich finde, da gerät es mittlerweile so ein bisschen auseinander. Oder da gerät die Schere auseinander, weil sich einfach strukturelle Dinge verändern. Früher sind wir viel früher gestorben. Das heißt, man konnte Dinge wirklich noch vererben. Und dann waren die es geerbt haben, waren dann halt auch noch jung und hatten Kinder. Wenn jetzt heute so ein 80, 90-jähriger Opi an seine Kinder das Haus vererbt, dann sind die Kinder auch schon 50 oder 60 und haben entweder schon ein eigenes Wohneigentum oder brauchen das jetzt auch nicht mehr. So, dann vielleicht an die Enkel. An die Enkel ist aber der Freibetrag deutlich geringer. Das heißt, es wird dann Erbschaftssteuer fällig. Also da, finde ich, sollte man sich, wenn man so denkt, vielleicht früher mal mit einem Steuerberater zusammensetzen, wie sowas eigentlich ausgestaltet werden kann, dass es nicht für die Erben, denen man ja eigentlich was Gutes tun möchte, total aus dem Ruder läuft.
Also ich bin grundsätzlich komplett bei dir, dass man sich überlegen muss, wie man leben will, wie man in Rente seine Zeit verbringen will und auch mal überlegen muss, was passiert, wenn ich nicht in dem Haus bleiben kann, weil das hat viel zu viele Treppen und ich kann vielleicht nicht mehr gehen oder ich muss ganz und gar gepflegt werden und da raus. Was wird dann aus dem Haus? Wie gebe ich das weiter? Da bin ich voll bei dir. Andererseits ist es aber auch so, dass ein Haus ja erstmal auch nur gebundenes Kapital ist und man es im Prinzip ja auch verkaufen kann. Und insofern frage ich jetzt nochmal die Frage ein bisschen anders. Ich habe die ein bisschen blöd gestellt. Was würdest du einem Menschen raten, der aus Gründen, die wir jetzt vielleicht nicht verstehen, aber trotzdem Wohneigentum anstrebt?
Also erstens Eigenkapital aufbauen, so früh wie möglich. So die Nebenkosten musst du immer selbst stemmen. Zweitens, nicht nur in die teure Großstadt Mitte schauen. So das Umland, Pendlerstädte und auch die weniger glamourösen Regionen können attraktive Optionen sein. Drittens, Förderprogramme prüfen. Also es gibt KfW-Kredite für Energieeffizienz, Wohnbauprämien, Bausparförderung, spielt eher eine untergeordnete Rolle, aber Förderung. Viertens, Realismus. Also nicht das Traum-Erstprojekt, sondern erstmal einen Fuß in die Tür kriegen. Also vielleicht mit der kleineren Immobilie anfangen. Denn, und das hast du schon gesagt, die kann ich wieder verkaufen und habe da vielleicht schon einen Ertrag raus. Ich habe auf jeden Fall in der Bank schon mal bewiesen, dass ich einen Kredit abbezahlen kann. Das heißt, der nächste Kredit wird meistens dann nicht mehr ganz so teuer wie der erste, weil ich ja schon mal bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, monatlich meine Rate zu zahlen.
Ja, man sagt immer, ab der zweiten wird es leichter, ne?
Ja. Und was wir uns jetzt ja noch gar nicht angeschaut haben und das, und da habe ich dann auch wieder eine ganz andere Meinung, ist ja, wenn ich Eigentum oder wenn ich Immobilien kaufe, nicht zum Selbstbewohnen, sondern zum Vermieten. Also wenn ich Immobilien wirklich als Investitionsobjekt nutze und darum, da, also so ein bisschen ging ja dein Exkurs auch in die Richtung, was ist, wenn ich da gar nicht mehr selber wohne, sondern dann kann ich es vielleicht vermieten. Oder vielleicht vermiete ich es direkt und wohne dann später mal selbst. Dann habe ich da auch wieder...
Oder beides. Also ne, genau, beides ist ja auch denkbar. Also dass man einfach ein paar Jahre drin lebt und später sagt, wenn das Kind aus dem Haus ist, dann ist das eine Mietwohnung.
Total. Und dann habe ich da auch wieder eine ganz andere Meinung, ehrlich gesagt. Weil dann sind wir wieder eher im Thema Geldanlage. Dann würde ich da wieder andere Parameter ansetzen. Das,
darüber
müssen
sehr wir spannend. Eine eigene Folge machen.
Ja, da haben wir ja auch ganz gute Projektpartner, mit denen wir da was machen. Da laden wir uns da mal jemanden so ein. Das im Gegensatz gut. dazu finde ich, was man einfach sagen muss, ist, die eigene Immobilie zu besitzen und drin zu wohnen, das wird immer häufig als Geldanlage betitelt. Aber nein, Leute, das ist es nicht. Die eigene Wohnung zu bewohnen ist Konsum. Das heißt, ich habe da keine Anlage, sondern ich nutze das wirklich. Eine Geldanlage ist es wirklich nur, wenn ich die Immobilie verwerte, wenn ich die Immobilie vermiete.
Verwerte.
Das nur nochmal. Verwerte. Auch gut. Also das ist total fein. Ich will das nicht verurteilen. Das kann man gut machen. Nur sich selbst zu belügen und zu sagen, ja, es ist ja eine Geldanlage in die Zukunft. Nein, ist es nicht. Selbst zu bewohnen ist Konsum.
In dem Moment. In dem Moment, wo man sich umentscheidet, ist es dann wird es zu einer Geldanlage. Was würdest du sagen, könnte unsere Politik dafür tun, dass es einfacher wird?
Da finde ich die Reform der Grunderwerbsteuer toll, also wenn da die Koalition das jetzt mal angehen würde, insbesondere für Erstkäufer natürlich. Viele europäische Nachbarn zeigen, dass das geht. Und die Eigentumsquote von roundabout 40% ist kein Naturgesetz. Das ist quasi eine politische Entscheidung, ob man das so beibehalten oder verändern will. So, da geht über Förderung etc. könnte man da durchaus was verändern.
Helene, vielen, vielen Dank. Ich nehme mit, Wohneigentum kaufen ist komplex, Wohneigentum zu besitzen ist komplex. Regionale Unterschiede sind enorm und der einfache Vergleich mit früher war alles günstiger, der greift zu kurz. Das nehme ich auf jeden Fall alles mit aus der Folge. Gleichzeitig, für viele Menschen ist Wohneigentum in Großstädten kaum noch erreichbar. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
Ganz genau. Und wer das Glück hat, in Wanne-Eickel, Ries oder Schwarze Pumpe leben und arbeiten zu können, für den oder die ist Eigentum heute noch sehr wohl erschwinglich. Deutschland ist eben nicht nur München, Gott sei Dank.
Was den Wohneigentum angeht, ja, Gott sei Dank. Vielen, vielen Dank, Helena.
Sehr gerne, Anja. Bis zum nächsten Mal.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.